So, wir sind immer noch bei diesem wichtigen Thema. Gebt dem Teufel keinen Raum. Also wieder, die Verantwortung ist bei uns. Ja? Da wird nicht der böse Teufel angesprochen, lasst doch die Kinder Gottes in Ruhe, sondern die Kinder Gottes werden aufgefordert, auf ihr Leben, auf ihr Herz zu achten und dem Feind keinen Raum zu geben. Was auch indirekt eine Botschaft ist, wir haben es nicht mit einem allmächtigen Teufel zu tun, der dich jetzt auf dem Kieker hat und der hat sich vorgenommen, dich zu zerstören, und was immer du unternimmst, das bewirkt gar nichts. Er macht mit dir, was er will, er fährt mit dir Schlitten und er zerstört dein Leben, einfach weil er dich irgendwie ausersehen hat. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Er geht umher und sucht, welchen er verschlinge. Der muss laufen, bis er einen Dummen findet, der diese Botschaft nicht annimmt. Der nicht im Schutz Gottes bleibt, sondern der sich herauswagt aus der Deckung und der dann eine leichte Beute ist für den Feind. Es ist unsere Verantwortung, auf unser Leben zu achten. Paulus sagt, Epheser 5,15, seht genau zu, wie ihr wandelt. Und wenn wir immer wieder das Wort Gottes lesen, den Heiligen Geist bitten um Überführung und geöffnete Augen, dann wird er zu uns sprechen und er wird uns Dinge zeigen, die nicht passen mehr zu unserem neuen Leben und die dem Feind einfach eine Gelegenheit geben, hineinzukommen und Fluch und zur Zerstörung zu bringen. So, wir haben eine hohe Verantwortung. Und Gott ist dabei, die Gemeinde zu reinigen und die Gemeinde klar zu machen, sodass sie wirklich ein schlagkräftiges Instrument in der Hand Gottes sein kann. Jesus sagt vor dem Kreuz, Johannes 14, ich glaube es ist Vers 30, es kommt der Fürst der Welt, aber in mir hat er nichts. Was war die Zuversicht von Jesus? Nicht die Tatsache, er ist der Sohn Gottes und der Teufel kann nichts, sondern es gibt nichts vom Teufel in ihm. Und weil es in ihm nichts gibt, deswegen hat der Teufel keine Handhabe. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir diese Verantwortung wahrnehmen für unser eigenes Leben. Und das lernt man nur in einem Prozess von Jüngerschaft, in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Das kann man nicht alleine lernen. Man braucht Beziehungen, man braucht echte Freunde, man braucht Menschen, die die Freiheit haben, aus lauter Liebe in unser Leben hineinzusprechen. Ohne das wird das nicht funktionieren. Und dann gehen uns die Augen auf und wir begreifen, da sind Dinge, wo wir Veränderungen vornehmen müssen, in der Art, wie wir reden oder wie wir uns benehmen, was auch immer. So, wir sollen dem Teufel keinen Raum geben, stattdessen das, was wir vorhin gesungen haben, dem Heiligen Geist Raum geben. Wir sollen dem Heiligen Geist Raum geben. Ich weiß ja wohl, diese Formulierung ist nicht in der Bibel so geschrieben, jedenfalls nicht so im Neuen Testament. Im Alten Testament steht, macht Bahn, räumt die Anstöße aus dem Weg, macht Bahn für den Herrn. So, es ist nicht, will Gott mich segnen, will Gott in mein Leben kommen oder vielleicht nicht, sondern bin ich bereit zu kooperieren, bin ich bereit, dem Feind die Tür zuzumachen und für Gott alles offen zu machen und ihm Erlaubnis zu geben, in jeden Bereich meines Lebens hineinzukommen. Und da, wo die Ordnung Gottes aufgerichtet wird, da ist der Schutz Gottes und da ist der Segen Gottes. Wo die Ordnung Gottes aufgerichtet wird, da ist der Schutz und da ist der Segen. So, wir müssen nicht immer beten, ich will den Segen, ich will den Segen, ich will den Segen, sondern Herr, hilf mir, in deine Ordnung zu kommen. Hilf mir, in das hineinzukommen, was du für mich hast. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir Jesus kennenlernen, sein Wesen kennenlernen. Ja, und dann im Kontrast an Dinge sehen, die noch von der alten Prägung sind, von Dingen, die wir gelernt haben, als wir noch ohne den Herrn gelebt haben. Und ich habe gesagt, das sind verschiedene Bereiche. Wir haben einige schon angeschaut. Das ist dieser ganze Bereich, wo wir in das Illegale, Übernatürliche hineingegangen sind. Alles Illegale, alles Übernatürliche, was außerhalb des Wortes Gottes ist, ist vom Feind. Egal, was das gewesen ist und wie schön sich das angefühlt hat und was du da für wunderbare Erlebnisse hattest, wenn es nicht im Heiligen Geist ist, wenn es nicht mit dem Wort übereinstimmt, wenn es war, bevor du Christ geworden bist, es ist nicht von Gott. Der Heilige Geist wirkt im Leben des Gläubigen. Und er wirkt im Leben des Ungläubigen über Führung. Damit man sieht, dass man den Erlöser braucht und dann zu Jesus kommt. Dann gibt es weitere Bereiche. Einfach, da habe ich auch heute Nachmittag vergessen zu erwähnen. Der ganze Bereich von Tatsünden, Lebenslügen, kriminelle Dinge, Gewalt, Abtreibung, was in Augen Gottes Mord ist. Abtreibung ist Mord in den Augen Gottes. Jede Art von Gewalt, Betrug, Hochstapelei, Lüge, Täuschung, all diese Dinge entsprechen dem Wesen des Feindes. Und wenn wir uns in diese Dinge hineinbegeben oder diese Dinge zulassen in unserem Leben, dann laden wir den Teufel ein. Man lädt nicht erst den Teufel ein, wenn man sagen würde, Teufel, komm. Man lädt den Teufel ein, wenn man sich auf sein Niveau begibt, wenn man seine Sachen in das Leben hineinlässt, dann kommt er. So dass es eine ungeschriebene und ungesprochene Einladung, aber die ist wirksam. Und wenn einmal so eine Einladung erfolgt ist, dann gibt es nur eine Möglichkeit, diesen Vertrag wieder zu kündigen. Die Einladung muss rückgängig gemacht werden. Es muss Umkehr stattfinden. Es muss ein Bekenntnis stattfinden. Was ich da gemacht habe, war Unrecht. Es hat dich verunehrt. Und es war nicht dein Wille und ich habe eine Grenze übertreten, die ich nicht hätte übertreten dürfen. Vergib mir mein Unrecht und reinige mich. Das ist, was du tun sollst mit den Dingen, die einfach dem Feind die Tür aufgemacht haben. Dann haben wir gesprochen über Bitterkeit. Wahrscheinlich das weit verbreiteste Ding unter uns Christen, womit wir dem Feind Raum geben. Weil wir so auf unser Recht pochen und wir erwarten, dass uns Wiedergutmachung widerfährt. Wir meinen, wir haben Rechte und wir halten daran fest und wir fordern Wiedergutmachung. Das ist Unvergebenheit. Wir fordern Rückerstattung. Aber das ist ein Akt der Unbarmherzigkeit und das ist ein Akt, der dem Wesen des Teufels entspricht und damit eben ihm Raum macht, sondern wir sollen vergeben, wir sollen segnen und loslassen und von jeder inneren Empörung wegkommen. Ja, aber das verdient er nicht. Richtig, der bekommt nicht Vergebung, weil er es verdient. Der bekommt Vergebung, damit du im Schutz bist. Vergebung hat viel mehr mit dir zu tun, als mit der Person. Auch mit der Person. Und dieses Joch, das du auf diese Person gelegt hast, wird gehoben und zerbrochen. Aber in erster Linie, es geht um dich. Ich habe einmal eine Geschichte gelesen, da kam eine Frau in der Seelsorge zu Derek Prinz und sie hat sich so bitterlich beklagt über ihren Vater und hat gesagt, mein Vater hat mir mein halbes Leben zerstört. Und er hörte diesen Ton der Anklage und der Bitterkeit in ihrer Stimme und sagt, und wenn du nicht vergibst, wird er die zweite Hälfte auch noch zerstören. Und wenn er sogar schon gestorben wäre, in dir ist er ja immer noch lebendig. So, das ist keine Entschuldigung. Ja, ich kann ja nicht vergeben, weil meine Mutter ist schon verstorben oder mein Vater oder mein Lehrer oder irgendwer. In dir ist er lebendig und da ist eine negative Haltung und eine Gesinnung von Rache und von ungerechten Forderungen. Wenn wir Gott sehen wollen als unseren Rächer, wenn wir Gott sehen wollen als den, der uns Recht verschafft, der uns schützt, dann müssen wir von eigenen Maßnahmen absehen, wo wir an unseren Rechten festhalten. Welche Rechte haben wir denn? Wir sind doch teuer erkauft, wir gehören doch Jesus. Wir sind doch erkaufte Sklaven. Welche Rechte hat ein erkaufter Sklave? Überhaupt keine Rechte. Wir sind erkauft, wir gehören ganz ihm. Wir haben schon jedes Recht aufgegeben. Aber das muss jetzt auch bejaht werden, das muss jetzt auch gelebt werden. Das muss jetzt wirklich auch in den einzelnen Situationen durchbuchstabiert werden. So, da soll nichts vom Feind in unserem Leben sein. Hör mal diese Schriftstelle hier, 5. Mose 23, 15. Denn der Herr, dein Gott, lebt mitten in deinem Lager, um dich zu erretten. Deine Feinde vor dir dahin zu geben und dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Anstößiges unter dir sieht und sich von dir abwendet. Nichts vom Feind in deinem Leben. Warum? weil er könnte sich abwenden. Das war 5. Mose 23, 15. Dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Anstößiges unter dir sieht und sich abwendet. Und wenn du eine neutestamentliche Parallelstelle haben willst, dann findest du das in 2. Korinther 6, hab den Vers jetzt nicht. Aber da sagt der Herr, rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Rührt Unreines nicht an. Und wieder, Leute aus dieser falschen und übertriebenen Gnadenbewegung, sie opponieren gegen diesen Versen, das sagen, das kann nicht sein. Die Liebe Gottes ist bedingungslos und das ist nicht richtig, wenn das hier so geschrieben steht. Hier geht es nicht um die Liebe Gottes. Deine Sünde kann die Liebe Gottes nicht verändern. Gott liebt dich. Er hat dich schon geliebt, bevor du an ihn gedacht hast, bevor du überhaupt angefangen hast, dich ihm zuzuwenden. Unser Verhalten ändert nicht Gottes Liebe. Aber hier geht es nicht um Gottes Liebe, sondern hier geht es um Gemeinschaft mit Gott. Und unsere Sünde hat sehr wohl eine Auswirkung auf die Gemeinschaft mit Gott. Gott wird keine Gemeinschaft haben mit jemand, der sich nicht kümmert, einfach ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, der sich Dinge herausnimmt, die Gott verboten hat und sagt, ach, das macht nichts, ist ja Gnade da. Gott wird mit solchen Menschen keine Gemeinschaft haben. Die Bibel sagt, Gott widersteht dem Stolzen. Viele Leute glauben nicht, dass Gott einem Gotteskind widerstehen kann, weil sie nicht an die Bibel glauben, weil sie an eine Liebe glauben, die nie beschrieben ist in der Bibel. Sie möchten gerne einen solchen Gott haben. Ich kann machen, was ich will und Gott ist immer nur gut zu mir und er segnet mich. Das ist nicht der Gott der Bibel. Er kann Menschen widerstehen und das bedeutet, er weigert sich, deine Gebete überhaupt zu hören. Er weigert sich, dich zu segnen. Das kann doch nicht sein. Gott ist Liebe, Gott ist für mich. Und wenn er für mich ist, wer kann gegen mich sein? Ja, du kannst noch so wacker Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißen und proklamieren. Wenn da diese Gesinnung des Stolzes ist, des Aufbegehrens gegen Gottes Ordnung, er wird sich dir entgegenstellen. Im Alten Testament heißt es, sie waren widerspenstig, sie betrübten seinen Heiligen Geist. Da wandte er sich gegen sie. Er stellte sich gegen sie und Gott selbst wurde ihnen zum Feind. Gott kann seinen eigenen Kindern zum Feind werden. Das ist, was die Bibel sagt. Und diese Verse, die müssen verkündigt werden, die müssen angeschaut werden, die müssen ernst genommen werden. Und dann kommt die Furcht des Herrn. Ich kann nicht spielen mit Gott. Er ist ein heiliger Gott. Und er erwartet, dass ich ihn respektiere, dass ich seine Ordnungen respektiere. Er erwartet das von mir. Und er hat ein Recht, das zu erwarten. Und ich werde alles tun, was nur möglich ist, um diese Ordnungen zu kennen und zu akzeptieren und in diesen Ordnungen zu leben. Rührt Unreines nicht an. Und lass uns ihn kennenlernen in seiner Heiligkeit und in seinem Abscheu für das Unreine und herausfinden, was ist in seinen Augen unrein. Und so viele Male erlebt man, dass man spricht Menschen an auf bestimmte Dinge und sie sagen, ach, das finde ich ist jetzt nicht so wichtig. Wie wichtig du eine Sache findest, ist vollkommen egal. Wie sieht Gott diese Sache? Das ist das einzig Entscheidende. Und wenn Gott sagt, das ist mir ein Gräuel, dann hat er recht, weil er Gott ist und du hast nicht recht. Und wir können nicht sagen, ja, aber das machen ja alle und manche machen noch viel Schlimmeres und ich finde das nicht so schlimm. Wir müssen wegkommen, die Dinge nach unseren eigenen Maßstäben zu beurteilen und müssen lernen, die Dinge des Lebens zu beurteilen nach seinen Maßstäben. Und die finden wir im Wort. Das ist keine Entschuldigung. Wir können nicht sagen, ja, habe ich nicht gewusst. Doch, Gott schreibt das alles in seinem Buch. Und dort lesen wir, was er hasst. Unser Gott ist ein hassender Gott. Er hasst die Dinge, die dich zerstören. Und er hasst die Dinge, die ihn verunehren. Diese Dinge hasst er. Und wenn da immer nur ein lieber Gott verkündigt wird, wie ein netter Onkel, der überhaupt keinen Hass auf das Böse hat, dann ist das nicht der Gott der Bibel, der verkündigt wird. Und an vielen, vielen Stellen in unserem Land wird ein St. Nikolaus oder irgend sowas verkündigt, aber nicht der heilige Gott. Der sagt, auf den werde ich blicken, der zittert vor meinem Wort. sondern das ist so ein netter Kumpel, den kann man auf die Schulter klopfen, während man noch die schlimmsten Dinge tut und sagt, du bist ja für mich und alles ist gut. Das ist nicht der Gott der Bibel. Er hat Forderungen an uns. Und die gute Botschaft ist, er verspricht uns seine Kraft, damit wir seine Forderungen erfüllen können. Aber er gibt seine Kraft erst dann, wenn wir seine Forderungen ernst nehmen, solange wir sie auf unser Niveau herunterziehen oder sagen, nein, die Liebe Gottes ist bedingungslos, Gott hat keinerlei Forderungen an mich. Solange wir auf diese Art und Weise versuchen, irgendwie eine Beziehung mit ihm aufzubauen, werden wir uns ihm nicht nähern können. Es braucht ein Verlangen nach Heiligung, ein Verlangen nach Übereinstimmung, ein Verlangen nach ihn zu ehren, um in seine Gegenwart zu kommen. Das nennt die Bibel ein wahrhaftiges Herz. Mit einem wahrhaftigen Herzen, Hebräer 10, kommen wir in seine Gegenwart. Ein wahrhaftiges Herz ist nicht ein vollkommenes Herz, nicht ein fehlerfreies Herz, aber es ist ein Herz, das sagt, Gott, hilf mir, öffne mir die Augen. Lass mich die Dinge sehen, die ich noch nicht sehe. Ich bin bereit für Korrektur. Überführe du mich, zeige du mir. Jesus sagt, alle, die ich liebe, überführe und züchtige ich. So seine Überführung, das heißt, wo er uns zeigt, dass wir verkehrt sind, ist ein wesentlicher Teil seiner Liebe. Ein Teil seiner Liebe ist, uns zu überführen. Und das tut er, weil er uns näher bei sich haben will, weil er uns mehr segnen will und weil er uns mehr zum Segen setzen will für andere. Er überführt nicht, weil er uns beschämen will, weil er uns verachtet, weil er irgendwie uns bestrafen will. Überführung heißt, zu zeigen, dass und wo jemand verkehrt ist. Das ist Überführung und das ist ein Teil der Liebe Gottes. Und Paulus sagt zu Timotheus, du musst überführen in deiner Verkündigung, du musst überführen. Und jeder Verkündiger, der sich aus Menschenfurcht und Menschengefälligkeit weigert, das zu tun, hat erstens ein stumpfes Schwert und zweitens verpasst den Segen Gottes und er wird noch Probleme in seinem Leben bekommen. Das kannst du mir glauben. Verkündiger sind nicht in erster Linie für Menschen da, die sind für Gott da, um den heiligen Standard und das Wesen und den Charakter Gottes, dem Volk Gottes zu präsentieren. Dafür sind sie da. Und alle, die ein Herz haben für Gott, die jauchzen und jubeln und sagen, ja, mehr davon. Aber die eine selbstgemachte Religion pflegen und die sich nicht kümmern um das Wort Gottes, denen ist das zu viel und die laufen weg und dann fangen sie an zu schimpfen und sich zu beklagen und zu verleumden und alles Mögliche. Das war damals so. Paulus hat zu Timotheus gesagt, überführe. Und dann sagt er, leide willig. Und das betrifft nicht nur Verkündiger, das betrifft jeden Gläubigen, weil du Verantwortung hast für deinen Bruder und für deine Schwester. Und die Bibel sagt, wenn dein Bruder sündigt, dann gehst du hin im Geist der Sanftmut und bringst ihn wieder zurück. Und bringst ihn zurecht. Ja, aber nee, das traue ich mich nicht. Sagt die Bibel, wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin, es sei denn, du hast Angst, dann brauchst du nicht. Ist das, was die Bibel sagt? Gott ist nicht beeindruckt von unseren erbärmlichen Entschuldigungen. Ja, aber ich habe so viel Angst. Ja, dann überwinde sie. Dann komm davon los. Wir denken, wenn wir Menschenfurcht haben, wir sind Opfer. Aber die Bibel sagt, wir sind Täter. Wir sind nicht Opfer, wir sind Täter. Wenn du Menschenfurcht hast, dann hast du deswegen Menschenfurcht, weil in dir das Verlangen, von Menschen geehrt zu werden, von Menschen applaudiert zu werden, von allen Menschen für nett und für lieb und für gut befunden zu werden, dieses Verlangen durfte Gott in dir noch nicht töten. Deswegen hast du Menschenfurcht. Weil du immer noch darauf aus bist, ihre Anerkennung, ihre Ehre zu bekommen, ihren Applaus zu bekommen und mit niemandem anzuecken. Und alle sollen sagen, was für ein netter, friedfertiger Mensch du bist. Jesus war nicht ein netter, friedfertiger Mensch. Er war der Bote Gottes, er war der Gesandte Gottes. Und er hat viele, viele Menschen vor den Kopf gestoßen. Und doch war er voller Liebe. Lass uns wegkommen von diesen sentimentalen Ideen. Liebe wird niemals irgendwie Menschen zu nahe treten. Liebe wird niemals Menschen irgendwie schockieren. Jesus hat viele, viele Male Menschen schockiert. Aus Liebe. Und Zu viele glauben an ein Evangelium, das nicht das Evangelium der Schrift ist. Und sie denken, das höchste Gebot ist, seid nett zueinander. Wir sind nicht aufgerufen, nett zu sein. Wir sind aufgerufen, in der Liebe Gottes einander zu dienen. Und da ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wir die Aufgabe haben, füreinander zu beten und in das Leben des Bruders oder der Schwester hineinzusprechen. Und ich weiß, dass es von hochkarätigen Leuten die Lehre gibt, wir sollen nicht ermahnen, wir sollen nichts sagen, wir sollen nur lieben, wenn wir was Falsches sehen beim Bruder, wir sollen nur lieben und segnen und dann wird der Heilige Geist das tun. Es ist nicht unsere Aufgabe zu korrigieren. Das ist geradewegs aus der Hölle, diese Botschaft. Und mir ist egal, wie hochkarätig Leiter sind, die diese Botschaft verkündigen. Es ist aus der Hölle, weil es verhindert, dass wir in das hineinkommen, was im Glaubensbekenntnis mal geschätzt wurde und genannt wurde. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Was ist der Unterschied der Gemeinschaft der Heiligen zwischen der Gemeinschaft der Mafiosis? Oder der Gemeinschaft in der Kneipe nebenan. Was ist der Unterschied? Wir übernehmen Verantwortung. Und wir lieben unseren Bruder und unsere Schwester zu sehr, als dass wir ihm oder ihr erlauben würden, in die Irre zu gehen und dummes Zeug zu machen. Und deswegen erheben wir unsere Stimme. Und wenn du das noch nie getan hast, dann mach ein Bibelstudium über das Thema ermahnen, korrigieren, zurechtweisen. Schau dir diese Dinge an und dann siehst du, in welcher Breite das nach der Bibel zu neutestamentlicher Gemeinschaft gehört, zum Leben der Heiligen untereinander. Und ich kenne sehr, sehr, sehr wenige Gemeinden, wo man sich danach ausstreckt, das zu leben. Und ich kenne viele Gemeinden, wo von höchster Stelle sogar das verhindert wird. Und wo gesagt wird, komm, das dürft ihr nicht tun. Das bringt nur Streit und überhaupt, du zeigst damit deine Rechthaberei, wenn du versuchst, dem anderen was zu zeigen. Ist das, was die Bibel sagt? Nein. Sicher gibt es falsche Motive, gibt es Möglichkeiten, dabei Fehler zu machen, übers Ziel hinauszustoßen, zu schießen und Dinge in übertriebener oder zu massiver Weise zu sagen. Und wir müssen viel lernen. Aber weil es diese Gefahren gibt, ist trotzdem das Gebot immer noch da, ermahnt einander. Habt Acht aufeinander, reizt einander zu guten Werken. Das ist immer noch da, obwohl es diese Gefahren gibt. Und wir können nur sagen, ich will lernen, in einem Geist der Sanftmut zu ermahnen. Aber ich bin immer noch unter dieser Verpflichtung. Ich soll lernen zu ermahnen. Und du bist auch unter dieser Verpflichtung. Und wenn du dich versteckst hinter deiner Menschenfurcht, ist es eine schäbige, erbärmliche Entschuldigung. Die mag vor dir bestehen, aber wenn du einmal vor Gott stehst und sagst, warum hast du deinen Bruder nicht geliebt, wie ich geboten habe in meinem Wort, dass du ihn lieben sollst? Du wirst nicht sagen, ja, du weißt doch, ich hatte Angst. Ach ja, stimmt, hatte ich ganz vergessen. Dann haben wir dieses Thema erledigt und wir müssen da nicht weiter darüber sprechen. Wird das so sein? Nein, das wird garantiert nicht so sein. Und lass uns doch wirklich alles tun, was man tun kann, um tiefer in diese Wahrheit gegründet zu sein. Wir müssen einmal Rechenschaft ablegen vor Gott für jedes unnütze Wort. Wir müssen Rechenschaft ablegen für unser Leben. Eines Tages stehst du alleine vor dem Herrn, ohne deine tapfere geistliche Ehefrau. Und dann musst du Antwort geben für dein Leben. Lass uns doch daran denken, dass es diesen Tag gibt, wo wir vor dem Richterstuhl Christi stehen und wo wir Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben. Wir wollen Gott Raum geben. Wir wollen ihn kennenlernen. Wir wollen seine Liebe kennenlernen und jeden Anflug von seelischem Imitat, religiös seelischem Imitat, wollen wir raustun aus unserem Denken, aus unseren Vorstellungen. Und wollen beginnen, einfach so zu leben, wie die Bibel sagt, dass wir leben sollen. Halleluja, Halleluja. Ein Bereich hatte ich angesprochen, aber ich will noch etwas dazu sagen. Rebellion, was ist Rebellion? Auflehnung gegen Gottes Ordnungen. Ein Widerstreben. Ein zu sagen, ja, ich weiß, was die Bibel sagt, aber ein Widerstreben gegen Gottes Ordnungen. Und das bringt uns in Gemeinschaft mit dem Erzrebell, mit dem Teufel. Wir geben dem Teufel Raum, wenn wir auf sein Niveau kommen, wenn wir seine Dinge kultivieren in unserem Leben. Und ich lese noch einmal diese Schriftstelle, die das so deutlich einfach sagt, Psalm 81. O, dass mein Volk auf mich hörte, Israel in meinen Wegen wandelte, bald würde ich ihre Feinde beugen, meine Hand wenden gegen ihre Bedränger. Gott ist bereit zu helfen, Gott ist bereit zu befreien, Gott ist bereit, machtvoll aufzutreten gegen deine Bedränger. Aber du musst es ihm erlauben, du musst ihm Gelegenheit geben. Du darfst das nicht verhindern. Und hier das Volk Israel, es verhindert das Eingreifen Gottes durch seinen Ungehorsam. Sie hören nicht auf Gott. Und darum kann Gott nicht auftreten als ihr Befreier. Und wie viele Male lesen wir das im Alten Testament? Wenn es dem Volk Gottes gut geht, dann wurden sie übermütig und dann sind sie in Dinge hineingegangen, die Gott verboten hatte. Dann wurden sie schwer gezüchtigt, sie wurden gedemütigt oder kamen ins Exil oder die Feinde kamen über sie und haben sie mächtig bedrängt. Und wenn die Bedrängnis groß genug war, dann schrien sie zu Gott. Und dann sandte er wieder neue Rettung und hat wieder geholfen und sie haben sich gedemütigt. Und er sandte Propheten und hat gesagt, wenn ihr umkehrt, dann wird Gott euch hören. Und sie kehrten um und Gott hörte sie. Und es gab wieder eine Zeit der Wiederherstellung, bis dann der ganze Zyklus wieder von vorne angefangen. Das ist die Geschichte des Volkes Gottes im Alten Testament. Und wenn du ein bisschen Kirchengeschichte studiert hast, das ist die Geschichte des der Christenheit im Neuen Bund, genau das Gleiche. Wir sind kein bisschen besser und haben dieselben Dinge uns zu Schulden kommen lassen. Eine besondere Form von Rebellion, von Auflehnung gegen Gottes Ordnung ist etwas, was sehr geschickt getarnt ist in christlichen Kreisen. Und das ist eine Menschenabhängigkeit. Dass man Menschen sucht, nach Menschen greift, Menschen für sich in Anspruch nimmt, Menschen haben will, nicht alleine sein kann und Menschen immer irgendwie anzapfen will und allen Trost und alle Ermutigung und alle Liebe und alle Bestätigung von Menschen sucht. Du sagst ja, aber die Bibel sagt, wir sollen einander lieben. Ja, du sollst deinen Bruder lieben, aber du sollst nicht seine Nähe suchen, um ihn auszusaugen und von ihm etwas zu holen, sondern du sollst hingehen und segnen und geben. Das ist ein Riesenunterschied, in welcher Motivation du kommst. Und die Bibel sagt nirgendwo, wenn du einen schlechten Tag hast, wenn Dinge schiefgegangen sind, wenn du Enttäuschung hast, wenn große Entmutigung da ist, dann telefoniere durch die halbe Gemeinde. Und laufe wie so ein Bettler mit einem Topf irgendwie rum. Ein kleines Almosen bitte, mir geht's so schlecht, ich brauche ein bisschen etwas. Gebt mir ein bisschen Ermutigung, ein bisschen Trost. Was sagt die Bibel? Leidet jemand, dann soll er beten. Das steht noch nicht mal, wenn er leidet, soll er den Seelsorger anrufen. Wenn er leidet, soll er beten. Wenn er krank ist, dann darf er die Ältesten rufen. Aber wenn er nur leidet, dann soll er beten. So, das ist aber herzlos, das ist Bibel. Und wenn du Bibel wagst, herzlos zu nennen, dann gute Nacht. Viel Spaß noch unterwegs. Leidet jemand, dann soll er beten. Wo gehst du hin, wenn es dir schlecht geht? Zum Kühlschrank? Zur Schokolade? Zu den Drogen? Zum Alkohol? Zu den Pornos, wo gehst du hin, wenn es dir schlecht geht? Leidet jemand, dann soll er beten. Gott ist dein Trost. Und für Gott ist das so kostbar und er wird das so honorieren, wenn du zu ihm kommst und sagst, das ist wirklich ein schlechter Tag und mir geht's wirklich hundeelend und ich habe ungute Nachrichten gehört. Ich bin enttäuscht worden von Menschen, ich bin verletzt worden, aber ich komme zu dir. Du bist meine Zuflucht, du bist mein Gott, du bist meine Hilfe, du bist meine Trost und ich warte auf dich. Komm du und hilf du mir und füll du meinen Mangel aus und gib du mir, was ich hier zu dringend brauche. Das ehrt Gott und damit zeigst du, dass du von ihm abhängig bist und nicht von irgendetwas anderem. Und das Wort Gottes ist sehr, sehr, sehr massiv in Bezug auf diese Menschenabhängigkeit. Es heißt dort, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch für seinen Arm hält und dessen Herz vom Herrn weicht. Weil das, wo wir zuerst hinrennen, das ist eigentlich unser Gott. Und deswegen weichen wir vom Herrn. Egal wie gläubig wir uns nennen. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch für seinen Arm hält und dessen Herz vom Herrn weicht. Was für eine Warnung. Und es gibt noch andere Warnungen in der Bibel, die davon reden, dass wir selber den Fluch auf uns ziehen können. Und dann müssen wir dafür teuer bezahlen. Paulus warnt uns in Kolosser 3, Vers 5. Er sagt, die Habsucht ist Götzendienst. Wir hatten das vorher schon einmal erwähnt. Götzendienst ist immer eine offene Tür für Dämonen. Es gibt keinen Götzendienst ohne Gemeinschaft mit Dämonen. Das gibt es nicht. Und Habsucht, und wie plastisch ist doch der deutsche Begriff, die Sucht, immer etwas haben zu wollen. Und das ist nicht unbedingt nur in Euros oder Franken gemeint. Es kann auch diese Sucht sein, ich will immer vom Menschen geliebt sein. Ich kann das nicht ertragen, wenn jemand mit mir ein Problem hat und wenn jemand mich irgendwie kritisch sieht. Ich will immer nett sein und ich will immer gut ankommen und ich will immer gut dastehen und ich will, dass niemand mit mir ein Problem hat. Warum bist du denn Christ geworden? Als Christ ist es dir bescheinigt, du wirst mit Menschen Probleme haben. Das ist dir verbrieft, das hast du schriftlich. Wenn die Menschen die Wahrheit hassen, wenn die Menschen Jesus hassen, sie werden dich hassen. Das ist, was die Bibel sagt. Das heißt also, wenn ich diesen Drang, alle sollen es gut meinen mit mir, wenn ich dem nicht absterbe, dann bin ich schon festgelegt für Kompromisse. Ich werde Kompromisse machen. Ich muss mich nicht mehr extra für Kompromisse qualifizieren und anmelden und mich darauf vorbereiten. Ich werde Kompromisse machen. Wir brauchen so eine Geborgenheit im Herrn, so eine Liebe, solch einen Schutz, solch eine Sicherheit, dass wir es ertragen können, dass Menschen uns ablehnen, dass Menschen uns verachten, dass Menschen in Rage geraten, wenn sie nur an unseren Namen denken. Und je mehr wir geborgen sind im Herrn, umso einfacher fällt es, damit zu klar zu kommen und zu sagen, Herr, ich segne diese Leute, ich sehe ganz klar, die haben ein Problem. Das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Die haben ein Problem. Hilf ihnen, überführe sie, segne sie, tu ihnen etwas Gutes. Ich segne sie und ich will, dass es ihnen gut geht. Und ich will, dass sie aus diesen schrecklichen Verblendungen herauskommen. So, die Ablehnung der Menschen, die bringt dir noch mehr Barmherzigkeit. Die lehrt dich zu beten und deine Feinde zu segnen. Gott benutzt deine Feinde zu deiner Heiligung. Gott benutzt deine Widersacher, um mehr das Wesen Christi in dir hervorzubringen. Das ist der ultimative Missbrauch des Feindes, der ja Menschen aufstachelt, dich zu entmutigen, dich zu frustrieren, dich einzuschüchtern. Und du nimmst das alles dankbar aus der Hand Gottes und du reagierst auf die göttliche Art und Weise, weil du das verstanden hast. Ich überwinde das Böse mit Gutem. Ich reagiere auf göttliche Art und Weise und dadurch entschärfe ich nicht nur die Angriffe, sondern dadurch drehe ich sie um und mache noch einen Segen für mich daraus, der nachher wieder anderen zugute kommt. Das heißt, wenn wir das konsequent tun, der Feind ist völlig verzweifelt. Er weiß nicht, was er tun soll. Er bringt Widerstand, er bringt Menschen auf gegen uns, die uns ablehnen, die uns hassen, die Böses über uns reden. Und wir jubeln und wir freuen uns, weil wir die Bibel ernst nehmen. Petrus sagt, wenn sie Böses über euch reden und dabei lügen, freut euch. Denn das hat Jesus gesagt. Und Petrus sagt, wir sollen uns freuen, denn der Geist der Herrlichkeit kommt auf euch. Wir sagen, Herrlichkeit, Herrlichkeit, ich will mehr Herrlichkeit. Und dann gibt es ein bisschen Verfolgung und dann sagen wir, Herr, warum das und wieso habe ich das verdient? Die Herrlichkeit kommt, indem wir Widerstand ertragen und lernen, Menschen, die wirklich dämonisch gesteuert sind, zu segnen, ihnen zu vergeben und unser Herz zu bewahren, dass wir nicht negativ reagieren. So kommt mehr Herrlichkeit in unser Leben. Und so werden wir ein größerer Segen wieder für andere. Und der Feind wird missbraucht. Und es geschieht genau das, wie es in einem Psalm irgendwo heißt. Gott macht unsere Feinde zu Dünger auf dem Acker, zu Mist auf dem Acker. So heißt es da. Warum kommt der Mist auf den Acker? Landwirt, warum? Damit es besser wächst und wir eine dickere Ernte haben. Ganz genau, richtig. Halleluja. Gott will mehr Ernte haben, er will mehr Segen haben in unserem Leben und darum lässt er es zu, dass Feinde kommen. Und ob sie zu Mist werden oder ob sie wirklich zu etwas werden, was uns zerstören will, was uns entmutigen will, was uns zerbrechen will, hängt ab von unserer Reaktion, nicht von ihrer Intensität, ihres Angriffes. Es hängt nur ab von unserer Reaktion. Das Böse mit Gutem überwinden. So geben wir dem Feind keinen Raum. Und wir brauchen, ihr Lieben, glaubt es mir, wir brauchen Gemeinschaft, um das zu lernen. Weil wir kennen diese Bibelverse und wir sagen, wunderbar, wir haben die angestrichen. Aber wenn die Situation kommt, haben wir alles vergessen. Und wir brauchen einander, weißt du noch? Das ist uns doch groß geworden, da haben wir neulich drüber geredet. Ich weiß sogar, du hast es in deiner Bibel angestrichen. Jetzt ist die Stunde. Jetzt ist die Zeit, jetzt tu, wofür du dich festgelegt hast. Wir haben zusammen gebetet, du hast gesagt, du willst deine Bedränger segnen, du willst ihnen Gutes wünschen. Jetzt ist der Moment, wir brauchen einander, um uns zu ermutigen, um uns zu helfen. Wir kriegen das alleine nicht hin, bei den besten Vorsätzen nicht. Weil die Angriffe sind so verteilt, wenn du mitten unter Beschuss stehst, dann gibt es irgendjemanden in deiner Umgebung, dem es noch gut geht. Und der kann dich ermutigen, der kann in dein Leben sprechen, der kann dir helfen und umgekehrt auch wieder. Dir geht's gut, aber dein Bruder ist unter Beschuss und du kannst ihm helfen. Und so können wir einander tragen, die Lasten tragen, einander helfen, einander unterstützen. Wollen wir doch diese Dinge lernen und dann werden wir stark werden und wir geben dem Feind keinerlei Raum in unserem Leben. Wir achten auf unsere Worte. Halleluja. Wir bewahren unser Herz vor dieser Falle des Stolzes. So, das ist der nächste wichtige Bereich, Stolz. Ja. Das ist manchmal schwer zu greifen, aber an den Symptomen kann man es sehr leicht erkennen. Ein Merkmal von Stolz ist Unwilligkeit, Korrektur anzunehmen. Das ist ein untrügliches Merkmal von Stolz. Unwilligkeit, Korrektur anzunehmen. Unbelehrbarkeit, Sturheit. Das wäre eine gute Frage für die Hausaufgaben morgen. Mal darüber nachzudenken. Wie habe ich in den letzten Monaten und Jahren reagiert, wenn ich korrigiert wurde? Wie war meine Reaktion? Und lass dir vom Heiligen Geist die Augen öffnen, wie du auf Korrektur reagierst. Und das zeigt das Maß deiner Demut. Ja, weil Demut drückt sich aus, Demut will lernen, Demut behauptet, ich habe alles richtig gemacht. Demut ist bereit, Überführung anzunehmen und will sich verändern, lässt sich etwas sagen. Sprüche 10, Vers 17, ein Pfad zum Leben ist, wer auf Zucht achtet, wer aber die Mahnung unbeachtet lässt, leitet in die Irre. Oder 15,5, ein Narr verschmäht die Zucht seines Vaters. Wer aber Zurechtweisung beachtet, ist klug. Und noch deutlicher, 15,32, wer Zucht fahren lässt, verachtet sich selbst. Wenn du keine, dieses Wort Zucht bedeutet Korrektur, Ermahnung, Disziplin. Wenn du das fahren lässt, du verachtest dich selbst. Wer aber auf Zurechtweisung hört, erwirbt Verstand. Sprüche 5, Vers 12. Hier klagt jemand. der einsieht, dass er einen gewaltigen Fehler gemacht hat, dass seine Haltung verkehrt war. Und er ist offensichtlich aufgrund seiner verkehrten Haltung in Probleme gekommen, aber irgendwie noch an der schlimmsten Katastrophe so gerade vorbeigeschrammt. Hör mal, was er verstanden hat. Warum habe ich doch die Zucht gehasst? Warum hat mein Herz die Zurechtweisung verachtet? Ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Lehrer und meiner Lehrmeister, meinen Lehrmeistern kein Gehör geschenkt. Fast wäre ich gänzlich ins Unglück geraten. Inmitten der Versammlung in der Gemeinde. So formal, alles top. Jeden Sonntag pünktlich hat er seinen Stuhl gewärmt. Da war nichts dran auszusetzen, aber die Haltung war eine Haltung der lass mich in Ruhe, ich weiß es selber besser, du musst mir nichts erzählen, ich weiß, was die Bibel sagt, aber in meinem Fall ist das alles anders, lass mich in Ruhe. Diese rebellische Haltung der Unabhängigkeit, des sich Wehrens gegen Ermahnung, gegen Korrektur, das hätte ihn fast gänzlich ins Unglück gebracht. Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist, was das Wort Gottes sagt. So lass uns wirklich unser Herz bewahren und sagen, ich will eine Haltung der Offenheit haben. Ich will mir Kritik anhören. Bei manchen Leuten ist Kritik ein ganz schlimmes Wort. Und Leiter benutzen es, um andere einzuschüchtern und sagen, du hast einen Kritikgeist. In der Bibel werden wir aufgefordert, einander zu dienen und zu helfen und zurechtzubringen. Und es ist nicht ein Zeichen von Respektlosigkeit, wenn Menschen kommen mit der geöffneten Bibel und sagen, du predigst so, aber schau mal hier, die Bibel sagt etwas anderes. Was machen wir jetzt damit? Das ist nicht Rebellion, das ist Liebe. Das ist ein Zeichen, dass jemand sich da kümmert um uns und um unseren Dienst und nicht einfach zulassen will, dass wir da in die Irre gehen. So, wir wollen diese Dinge anschauen, wir wollen das hören, wir wollen uns damit beschäftigen und nicht einfach abweisen und sagen, ach, wer bist du? Und was hast du schon im Reich Gottes gemacht? Und wenn du erstmal im vollzeitigen Dienst bist, dann kannst du kommen und mich korrigieren. Was für eine ekelhafte, arrogante Haltung. Wir wollen in dieser Haltung sein, egal wie lange wir schon beim Herrn sind. Jeder Neubekehrte darf kommen und uns Fragen stellen. Vielleicht sind die nicht alle berechtigt und wir müssen ihm erklären, hey, das hast du doch ein bisschen falsch eingetütet und es ist doch ein bisschen anders. Aber wir sind demütig und bereit, das uns anzuhören. Damit zeigen wir, dass wir eine christusgemäße Gesinnung pflegen und darin immer mehr zunehmen wollen. Der Ur- und Erzstolze ist der Teufel und er lässt sich überhaupt nichts sagen und er weiß alles besser und er will der Erste und der Größte sein und er will angebetet werden von allen Menschen. Das ist sein perverses Ziel. Und es ist ihm egal, ob die Menschen dabei lügen, indem sie ein Geschöpf anbeten. Es ist ihm egal. Hauptsache, er bekommt Anbetung. Da ist keine Wahrheit in ihm. Johannes 5, 44. Wie könnt ihr glauben, sagt Jesus zu den Frommen seiner Zeit, die ihr Ehre, das waren sogar die Professionellen, die Schriftgelehrten, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, welche von Gott allein ist, nicht sucht. Er sagt, wenn das eure Gesinnung ist, dass ihr nur Ehre haben wollt von Menschen und nicht die Ehre bei Gott sucht, es gibt eine Ehre von Gott. Und wenn ihr die nicht sucht, sondern ihr sucht die Ehre von Menschen, seid ihr gar nicht imstande zu glauben. Ihr mögt glauben, dass ihr glaubt, aber das ist nicht, was die Bibel Glauben nennt. Glauben heißt ja abhängig sein von Gott. Von ihm alles erwarten, ihn als Quelle haben und von ihm her leben. So Jesus sagt, man kann gar nicht wirklich glauben, wenn man ständig irgendwie darauf aus ist, Ehre von Menschen zu nehmen und zu suchen. In anderer Weise, aber von derselben Aussage, lesen wir dann bei Paulus. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich nicht Christi Knecht. Paulus war nicht käuflich. Und er hat nicht irgendwelche schönen Dinge gesagt, um Menschen zu schmeicheln. Hat gelobt, aber das Motiv war niemals, das gibt ein besseres Honorar und die mögen mich dann noch mehr und vor allen Dingen lieber als den Petrus und ich habe es wieder mal geschafft und ich bin Nummer eins. Solche Dinge waren absolut fern von ihm. Er hatte ein reines Herz, eine saubere Gesinnung. Warum? Weil er die Heiligkeit Gottes kannte, weil er den Gott, der die Herzen prüft und auf solche Dinge untersucht und diese Dinge niemals akzeptiert in einem Kind Gottes. Diesen Gott, der die Herzen prüft, hat er kennengelernt. Und deswegen sagt er, da ist keine Menschengefälligkeit in meinem Herzen, da bin ich abgestorben. Halleluja. Und wie viel christlicher Betrieb ist durchzogen von dieser ekelhaften Motivation. Ich bin einmal eingeladen gewesen zu einer Konferenz und habe in der Pause gesprochen mit dem gastgebenden Pastor, also der, der die Konferenz veranstaltet, und habe ein bisschen Smalltalk mit ihm und das war irgendwie nett, harmlos, irgendwie nichts Besonderes oder so. Aber nach diesem Gespräch ging dieser Pastor zu einem anderen Pastor, den ich sehr gut kenne und zu dem ich ein sehr offenes Verhältnis habe, und er zu mir und hat sich über mich beschwert und hat geschimpft über mich. Warum? Weil ich zum Beginn meiner Botschaft diesen Pastor, den gastgebenden Pastor, nicht vor allen geehrt habe und gesagt habe, was für ein großartiger Mann Gottes und was für ein erfolgreicher Pastor ist. Er hat das erwartet. Ich sage, das ist unfair. Der hat eine Erwartung an mich, die er nicht ausdrückt, und dann erfülle ich diese Erwartung nicht und dann werde ich dafür bestraft. Das ist total unfair. Und mit mir hält er einen netten Smalltalk. Der hätte ja wenigstens so ehrlich sein können. Weißt du, ich bin stinkesauer. Ich hätte erwartet, du würdest mich loben vor den Leuten. Ich habe nämlich die Gesinnung wie Saul. Ich sündige und komm, Prophet, und ehre mich vor den Leuten. Das ist meine Gesinnung. Und da hast du mich schwer enttäuscht. Da hätten wir was zu reden gehabt. Aber der war nur nett und dreht sich um und beschwert sich bei dem anderen Pastor, weil er so enttäuscht ist, dass ich ihn vor den Menschen nicht... Ist das nicht krank? Ist das nicht abartig? Ist das nicht schrecklich? Und diese ekelhaften Gelüste haben wir alle in unserem Herzen. Und Gott muss ein Werk tun, sein Licht scheinen lassen und uns ein heiliges Erschrecken geben, wie primitiv wir sein können. Und wie heuchlerisch wir sind. Und wie verlogen wir manchmal sind in den Dingen, die wir tun. Aber Gott möchte, dass wir wahr werden. Und das kommt, indem wir aufhören, Spiele zu spielen, indem wir aufhören, einfach uns auf dieses billige Niveau des Teufels zu begeben und sagen, Gott, erforsche du mein Herz, komm du und prüfe du mich und hilf du mir, reine Motive zu haben und nicht im Herzen zu haben. Und haben es jetzt die anderen gesehen? Haben sie jetzt verstanden, was für ein wunderbarer Mensch ich bin? Hör mal die Anweisung an die Sklaven. Epheser 6, Vers 5, ihr Knechte, gehorcht euren Herren nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens. Und das hatten wir schon einmal. Diese Einfalt ist Lauterkeit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. In Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige. Was ist Augendienerei? Dieses Wort wird erklärt in der Konkordanz als Dinge tun, um gesehen zu werden, um geehrt zu werden. Das ist Augendienerei. Und das hasst Gott und damit ist unsere gute Tat völlig wertlos geworden. Ja? Du magst vielleicht irgendwie die Salbung spüren, du stehst auf und du legst eine mächtige Prophetie dahin. Und bevor du dich wieder hinsetzt, schaust du dich um, ob alle mitgekriegt haben, wer hier der Gesalbte ist. Und dein Lohn ist dir dahin. Alles, was du haben wolltest, ist Anerkennung von Menschen. Und vielleicht ein paar bewundern dich, ein paar Deppen, die Gott nicht kennen und die nicht in Klarheit sind und die selber dieselben Dinge tun. Vielleicht die bewundern dich für deine Salbung. Aber vor Gott ist diese Tat wertlos und es gibt keine Belohnung dafür. Weil die Belohnung, die du gesucht hast, hast du gekriegt. Anerkennung von Menschen. Ihr Lieben, diese Spiele müssen aufhören in der Gemeinde. wenn die im Kegelclub nebenan laufen oder im Kaninchenzüchterverein. Das ist verständlich. Aber wir sind Heilige. Wir leben im Licht. Wir haben den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Wir sind aufgefordert, den Gott, der die Herzen prüft, kennenzulernen. Wir haben einen Gott, der Augen wie Feuerflammen hat, dem nichts entgeht und der messerscharf gucken kann. Da muss doch dieses Zeug mal aufhören. Amen. So, Herr, erbarme dich, hier ist mein Herz, hilf du mir. Lass dein Licht scheinen und überführe mich. Vielleicht habe ich mich über andere mokiert, die sowas tun, aber Herr, vielleicht ist sowas bei mir selber. Das Tückische an diesen Dingen ist, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was in unserem Herzen ist. Aber Gott weiß es. Gott weiß es und Gott will es uns zeigen. Und wenn die Bibel davon redet, er erforscht die Herzen, das bedeutet nicht, er ist unwissend und dann sagt er, jetzt muss ich noch mal gucken, was da los ist. Die Herzen erforschen heißt, er teilt dir mit, was er schon lange sieht. Das ist Herzen erforschen. Und Paulus sagt, der Gott, der die Herzen prüft, den hat er getroffen, den kennt er, dem dient er. Und der hat ihn freigesetzt von Menschengefälligkeit. Das ist eine so verbreitete Sünde im Volke Gottes. Und kaum einer regt sich darüber auf. Aber Gott sieht diese Dinge und er sagt, damit begebt euch auf ein Niveau, wo der Teufel freie Tanzfläche hat und wo er mit euch einfach Walzer tanzen kann in der Gemeinde und euch rumschleudern kann und verwirren kann und alles Mögliche mit euch anstellen kann. Wir wollen wahr werden. Wir wollen dem Teufel keinen Raum geben. Wir wollen echt werden. Wir wollen den Heiligen Geist als Geist der Wahrheit kennenlernen, der uns wirklich in alle Wahrheit führt. Und wenn Gottesfurcht wächst, muss Menschenfurcht gehen. Menschenfurcht kann nicht bleiben in einem Herzen, wenn da Gottesfurcht ist. Weil dann ist das Herz ausgerichtet darauf, Gott zu gefallen. Und nicht mehr, was sagen Menschen und wie stehe ich da in den Augen von Menschen. Das ist doch völlig uninteressant, wenn wir einen mächtigen Belohner haben, einen Gott, der für uns ist und der uns befördern möchte, der uns segnen möchte. Dann was interessiert uns die Meinung und der Applaus von Menschen? Was interessiert uns das? Und oftmals das, was am lautesten applaudiert wird, wird im Himmel beweint. Weil da ganz andere Maßstäbe gelten. Aber wir sollen die Maßstäbe des Himmels kennen und übernehmen und in unserem Leben anlegen. Halleluja. Und noch eine spezielle Variante des Stolzes will ich erwähnen. Und das ist Faulheit. Faulheit ist eine Variante des Stolzes. Weil der Faule sagt, ja, lass die anderen sich abmühen. Ich bin Naturtalent. Ich mache das einfach so. Ich muss nicht fleißig sein. Ich muss nicht hart arbeiten. Ich muss mich nicht anstrengen. Das fällt mir alles so zu. Das schüttle ich nur so aus dem Ärmel. Ich bin da ein Genie und das sprüht alles nur so und das fließt alles von alleine. Und ich kann das. Die anderen, die nicht so bemittelt sind wie ich, die nicht so begabt sind, ja, die müssen das mit Fleiß ausgleichen. Aber ich brauche das nicht. Das ist, was der Stolze sagt. Es kann auch auf einer ganz materiellen Ebene sein, dass man sagt, hey, wofür soll ich mich abrackern, morgens früh aufstehen und den ganzen Tag schuften? Es gibt doch Hartz IV. Klar, da muss ich mich ein bisschen einschränken. Auto ist nicht drin. Mallorca ist auch nicht drin. Aber ich lebe doch prächtig. Mir geht's doch gut. Mir kommt keiner zu nah. Mir sagt keiner, du kommst schon wieder zu spät. Du hast nicht genug gearbeitet. Ich schränke mich ein. Mir geht's gut. Ich habe meine Ruhe. Vaterstaat sorgt für mich. Schon mal solche Leute getroffen? Ich habe solche in der Seelsorge gehabt. Und da haben die nichts zu lachen bei mir. Und die erzählen, ich habe schon Arbeit gesucht, aber ich habe keine gefunden in meinem Alter, mit meiner hohen Ausbildung, da findet man nicht so leicht eine Arbeit. Und dann gebe ich denen praktische Aufgaben und praktische Arbeiten und sage, die tust du. Und wenn du die fleißig tust, für ein paar Stunden pro Tag, noch nicht immer 8 Stunden, wir fangen ganz oft an. Nur ein paar Stunden. Und wenn du die machst, dann kriegst du sogar ein warmes Mittagessen schon am dritten Tag. Keiner von diesen ist je aufgekreuzt. Keiner. Für was soll ich mich krumm machen? Ich habe doch alles, was ich brauche. Ich krieg mein Essen. Ich habe mein Geld ein bisschen bescheiden, aber frei. Das ist absoluter Stolz. Und ich glaube, alle Pastoren können ein Lied davon singen. Besonders zur Weihnachtszeit klopfen diese Brüder an die Gemeindetüren und erzählen herzzerreißende Stories, wie das Schicksal mit ihnen übel mitgespielt hat. Und sie brauchen eine milde Gabe, damit sie irgendwie mal was zu essen haben. Aber arbeiten wollte davon keiner. Aber nicht nur in dieser Hinsicht. Hör mal, was hier gesagt wird. Verflucht ist, wer sein Schwert vom Blut zurückhält. Boah, was sagt denn das jetzt? Du weißt, dass im Alten Testament Bilder gebraucht werden. Da werden die Nationen vertrieben. Das sind Bilder für den geistlichen Kampf. Die Fürsten und Edle mit eisernen Ketten binden und so weiter. Das sind alles Bilder für geistlichen Kampf. Wer sein Schwert zurückhält vom Blut, der ist verflucht. Wenn du die Wahrheiten kennst und du dem Feind erlaubst, dich niederzumachen, zu verdammen, dich in Frage zu stellen, dich einzuschüchtern und du nicht aufstehst und sagst, jetzt ist genug und du zückst dein Schwert und du verziehst Gericht an diesen Mächten der Finsternis, dann kommt Fluch über dich. Du weißt es besser, aber du tust es nicht. Und Fluch kommt über dich. Was für ein massives Wort. Weil Faulheit wiederum das Wesen des Teufels widerspiegelt. Hier, Sprüche 18, Vers 9. Wer sich lässig zeigt in seiner Arbeit, ist ein Bruder des Verderbers. Wer ist der Verderber? Der Teufel. Du hast engste verwandtschaftliche Beziehung und Gemeinschaft mit dem Teufel, weil du dich auf sein Niveau begibst. Ich sehe, einige schreiben mit, das ist sehr gut. Und verwende diese Schriftstellen für dich selbst, verwende diese Schriftstellen, wenn du dann von Menschen um Rat gefragt wirst. Und zöger nicht und verwende das Wort Gottes, um zu überführen. So. Das sind verschiedene Bereiche, wo wir dem Feind selber Tor und Tür öffnen. Und Gott sagt, tu das nicht. Weil das, was du ihm öffnest, den Raum, den du ihm gibst, den wird er einnehmen. Hand drauf. Er wird das tun. Weil er ist darauf aus, dich zu quälen, dich zu berauben, dich zu unterjochen, dich aus deiner Berufung herauszubringen, dich aus dem Segen herauszubringen. Und jede kleine Gelegenheit, die du ihm bietest, wird er nehmen. Er wartet nur darauf. Und wir müssen entschieden sein und sagen, mit mir nicht. Ich habe lang genug gelitten, ich habe lang genug für meine Sünde einfach bezahlen müssen. Jetzt ist fertig, jetzt werde ich dem Teufel keinen Raum mehr geben. Und das Land, das er dir geraubt hat, das holst du dir zurück. Und du gehst in die Offensive und sagst, mit mir nicht mehr. Und dann kannst du hingehen und andere, die vom Teufel überwältigt waren, freisetzen und ihnen helfen, aus dem Fluch in den Segen hineinzukommen. Das ist deine Berufung. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. So, du kämpfst für deine eigene Freiheit, du gibst dich in deinen Schutz, den Gott dir bereitet hat. Und dann aus diesem Schutzraum heraus, dann fängst du an zu beten und fängst du an einfach zu investieren in Menschen und holst sie heraus. Aber nicht mit deinem menschlichen Mitleid, sondern mit der Wahrheit, die du ihnen bringst. Und du bist nicht irritiert, wenn sie beleidigt sind und sagst, oh, da muss ich wohl einen Fehler gemacht haben. Die beleidigte Reaktion ist kein Beweis, dass du es falsch gemacht hast. Waren die Pharisäer beleidigt, manches Mal im Gespräch mit Jesus, aber schwerstens. Hat das Jesus irritiert? Hat er gesagt, oh, da muss ich irgendwie nicht in der Liebe gewesen sein. Weil wenn ich richtig in der Liebe gewesen wäre, dann hätten die mit Dankbarkeit reagiert, hätten mich geküsst, hätten mich umarmt und hätten gesagt, wunderbar, endlich liebt mich mal einer. Jesus war kein Träumer. Er hat gewusst, da sind Leute, die wollen nicht die Wahrheit. Und trotzdem bringe ich sie ihnen. Einer kommt zu Jesus Und Jesus hatte gerade sehr scharfe Worte benutzt. Und er sagt, Meister, mit diesen Worten schmähst du uns. Mit anderen Worten, Jesus, hast du gemerkt, wir sind jetzt verletzt. Tu schnell Buße. Du hast uns Unrecht getan. Und gib Jesus nach und sag, oh meine Güte, ihr seid verletzt, dann war ich nicht in der Liebe. Nein, er hat gecheckt, die sind nicht verletzt, die sind gekränkt in ihrem Stolz. Da ist ein großer Unterschied. Und wenn du Menschen helfen willst, lerne den Unterschied kennen zwischen Verletzung, Verwundung und Kränkung des Egos. Und viele Christen laufen herum und sagen, ich bin verletzt worden. Aber in Wirklichkeit ist nur ihr dickes, fettes Ego gekränkt worden. Sie haben vielleicht einen Platz des Dienstes gehabt, im Lobpreis. Und da waren Dinge in ihrem Leben, die passten nicht und sie wurden ermahnt und sie haben nicht gehört. Und dann hat man gesagt, pass auf, wenn du diese Dinge nicht in Ordnung bringst, kannst du nicht mehr vor der Gemeinde stehen und kannst nicht mehr dienen. Und sie haben wieder nicht gehört und dann wurden sie abgesetzt. Und dann sind sie verletzt. Nein, sie sind nicht verletzt, sie sind beleidigt, sie sind gekränkt. Und eine gesunde Leiterschaft würde sich nie erpressen lassen und sagen, oh, der Bruder ist jetzt verletzt. Der findet ganz schnell Leute in der Gemeinde und die schickt er dann zur Leitung. Was habt ihr mit diesem Bruder gemacht? Wie konntet ihr nur so herzlos mit ihm umgehen? Solche Geschichten passieren in Gemeinden Land auf, Land ab, weil man den Unterschied kennt zwischen Kränkung des Egos und wirklicher Verwundung. Wo ist der Unterschied? Wirkliche Verwundung hat immer mit Unrecht zu tun. Wo war das Unrecht, als die Leiterschaft den Lobpreisleiter abgesetzt hat? Wo war das Unrecht? Da war kein Unrecht. Das war rechtens. Das war richtig. Das war für die Ehre Gottes. Das war für den Segen der Gemeinde. Weil wenn Sünde diszipliniert wird und konfrontiert wird, dann kommt die Furcht des Herrn auf die Gemeinde. So ist ein doppelter Segen für den Lobpreisleiter zu bedenken, hey, also Gott erlaubt mir nicht, Spiele zu spielen. Gott erlaubt mir nicht, irgendwie ein doppeltes Leben zu führen. Und die Gemeinde erkennt, unsere Gemeindeleitung hat einen Eifer für die Ehre Gottes. Und sie lässt sich nicht erpressen von seiner Lobby, die jetzt auftritt, ihr habt hier unserem Lobpreisleiter Unrecht getan. Wir haben mal einen Mann nicht eingesetzt als Ältester und dann ging das durch die Gemeinde von der Frau. Ihr habt ihm Unrecht getan. Gibt es einen rechtmäßigen Anspruch auf einen Platz der Verantwortung? Funktioniert das in der Firma so? Jemand wird befördert und du nicht und du gehst hin und sagst, ihr habt mir Unrecht getan? Keiner ist so blöd, sowas zu tun. Aber in der Gemeinde sind solche Spielchen ganz normal. Und es wird Zeit, dass wir den Unterschied erkennen zwischen Kränkung des Egos, wofür sich niemand entschuldigen muss, und zwischen wirklicher Verwundung und wirklichem Unrecht, was geschieht. Und wenn du diesen Unterschied kennst, dann wirst du effektiv Menschen dienen können und mit Menschen umgehen können. Aber wenn du diesen Unterschied nicht kennst, wirst du erpressbar sein und manipulierbar sein. Weil solche Leute, die meinen, ihnen wurde Unrecht getan, die können eine Gruppe mobilisieren und die wird hinter dir herkommen und Druck ausüben. Es ist Zeit, dass die Wahrheit einkehrt. Es ist Zeit, dass dem Teufel die Tür in der Gemeinde zugemacht wird und dass wir wieder klare Verhältnisse haben. Die Gemeinde ist die Herausgerettete. Heraus aus was? Aus der Welt. Und den Ego-Spielchen dieser Welt ist sie herausgerettet. So innen drin ist die Atmosphäre des Himmels und draußen ist die Atmosphäre der Welt. Das ist normal Gemeinde. Aber heute in vielen Gemeinden, Tor und Tür ist offen und dieselbe Atmosphäre, die wir in der Welt haben, haben wir in der Gemeinde. Und dieselben Ego-Spiele, die gespielt werden im Kaninchenzüchterverein der Ungläubigen, finden statt in der Gemeinde. Es wird Zeit, dass Klarheit kommt. Und die kommt mit dir und mit mir und mit jedem Einzelnen, der das Wort ernst nimmt. Und wir sagen, keine Spielchen mehr. Kein Raum für den Teufel. Heilig dem Herrn. Gott hat gesagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Also gibt es eine Möglichkeit, so zu leben, dass der Teufel draußen bleibt und die Gemeinde dann stark wird und kräftig operieren kann in der Welt. Und dort Dinge tun kann. Menschen befreien, Menschen retten, Menschen rausbeten aus den Fesseln der Finsternis. Das ist unsere Aufgabe. Aber wir können nicht hinausgehen in Vollmacht, wenn wir von der Welt, die wir erreichen wollen, schon überwunden sind. Und wenn ihre Werte unsere Werte sind. Wie soll das funktionieren? Wir haben keinerlei Vollmacht. Das wäre wie ein kettenrauchender Evangelist, der sich auf den Marktplatz stellt und sagt, kommt zu Jesus, Jesus macht frei. Da wird es genug clevere Heiden geben und die sagen, vormachen, du erst und dann wir. Aber er würde das gar nicht tun, er weiß ganz genau, dass er überhaupt keine Glaubwürdigkeit hat. Aber so ist das mit den anderen etwas diffizileren und etwas geheimeren Dingen genauso. Wir verlieren unsere Glaubwürdigkeit und der Heilige Geist kann nicht unser Zeugnis in der Welt gebrauchen, weil wir dasselbe Zeug haben in unserer Mitte. Und es ist Zeit, dass wir eine Gemeinde werden wie Ephesus. Die hatte ein Problem und Jesus war nicht mehr Nummer eins und die erste Liebe hatten sie verloren. Aber sie hatten noch viele, viele andere gute Qualitäten. Und eine ihrer Qualitäten war, sie konnten Böse in ihrer Mitte nicht ertragen. Wie würde eine solche Gemeinde heute bezeichnet werden von den Menschen da draußen? Als lieblos, als intolerant, als herzlos. Aber Jesus hat die Gemeinde gelobt dafür, dass sie Böse in ihrer Mitte nicht ertragen. Und wie viele Gemeinden kennst du, auf die das nur annähernd zutrifft, die können Böse in ihrer Mitte nicht ertragen? Wie viele Gemeinden kennst du? Seit über 20 Jahren reisen wir durch Deutschland auf und ab, Nord, Süd, Ost, West. Und diese Gemeinden mit dieser Qualität, die kann ich an einer Hand abzählen. An einer Hand. Aber ich freue mich, dass es solche Gemeinden wieder gibt. Und ich sehe dort eine Beglaubigung vom Herrn, eine Frische, eine Freiheit, eine Echtheit in den Beziehungen, eine Gegenwart Gottes, die es früher mal vor 30 Jahren in den anderen Gemeinden gab, aber nicht mehr gibt. Es gibt heute Orte, da kannst du hingehen, du kannst dich erinnern, hier waren große Konferenzen, hier war die Gegenwart Gottes, das troff nur so die Wände runter und der Heilige Geist war in mächtiger Weise da und du gehst heute wieder hin und du sagst, wo ist das geblieben? Es ist nichts mehr davon da. Hat Gott die Gemeinde nicht mehr lieb? Doch, aber die Gemeinde hat Gott nicht mehr so lieb, wie sie ihn lieb haben sollte. Gott ist Gott und Gott verlangt von uns, dass wir seine Definition, wie wir ihn lieben sollen, übernehmen. Es reicht ihm nicht aus, dass wir ihn nach unserer Art lieben, sondern er möchte geliebt werden nach seinen Standards, nach seinen Definitionen. Weil er ist Gott und er hat das Recht dazu. Wollen wir ihn ehren? Wollen wir ihn achten? Wollen wir in der Furcht des Herrn zunehmen? Und wollen wir auf diese Dinge achten in unserem Leben und dem Feind jede Tür und jedes Fenster und jedes Schlupfloch zuschlagen und ihm nicht mehr erlauben und in diese Gesinnung kommen? Wir wollen Böse in unserer Mitte. Und sei es nur, du hast irgendwo einen Hauskreis. Lieber, du hast 5 Leute, die sich belehren lassen, die gerade sind, die klar sind, die das Wort ernst nehmen und du gehst mit denen voran, als dass du 15 hast und sagst, mit 10 kann ich nicht rechnen. Was bringt das? Und die Furcht des Herrn kommt, wenn wir die Standards Gottes in unserem Leben und dann bei denen, die uns anvertraut sind, aufrichten. Dann kommt die Furcht des Herrn. Wollen wir solche Leute werden? Von denen gesagt wird, die können Böse in ihrer Mitte nicht mehr ertragen. Und was heißt Böse? Böse heißt nicht schwache Menschen, die fallen. Böse bedeutet Menschen, die sich einen Dreck drum scheren, ob sie gefallen sind, die das für normal erklären, die ihre Sünde rechtfertigen und erklären und die überhaupt nicht daran denken, umzukehren, die noch dann für sich reklamieren, Gott liebt mich auch so. Das sind die Bösen in Gottes Augen. Die sich nicht darum kümmern, zu wachsen in der Christusähnlichkeit, die das überhaupt nicht interessiert. Das sind die Bösen. So, die Bösen sind nicht die schlimme Dinge tun in der Gemeinde, sondern auf eine ganz liebe, nette, sanfte Art treten sie auf die Bremse und sagen, du kannst mir viel erzählen, ich mache, was ich will. Und können haufenweise Bibelsprüche zitieren. Du darfst nicht richten. Und du bist jetzt nicht in der Liebe. Und lauter solche Sprüche bringen sie dir. Möge das ein Ende finden, weil die Klarheit Gottes in uns zunimmt und wir Boten Gottes werden, Diener Gottes, die seiner würdig sind. Halleluja, seid gesegnet. Amen. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir für dein Werk in der Gemeinde, für dein Werk in unserem Herzen. Wir danken dir, dass du die Gemeinde herstellst zu den göttlichen Standards, die immer gegolten haben. Und dass uns die Augen aufgehen, was wir noch zu lernen haben. Und wir danken dir dafür, dass du uns nicht verwirfst, aber dass du uns ziehst und rufst und motivierst, Schritte zu gehen und Kompromisse abzulegen. Und wir wollen das willig tun. Und wir wollen uns belehren lassen und führen lassen und rauskommen aus all diesen negativen Haltungen, mit denen wir selber dem Feind Raum geben in unserem Leben. Und wir wollen dich erfreuen. Wir wollen ein Herz haben für dich. Wir wollen Menschen sein, die du mit Wohlwollen anschaust und wo die dir gefallen, an denen du dich erfreuen kannst. Weil wir dich erfreuen wollen, Vater. Und nicht uns ausruhen, ja, du liebst uns sowieso, sondern wir sagen, wir wollen nicht nur, dass du uns liebst, wir wollen, dass du Gefallen findest an uns. Und wir wollen hören auf das Wort, dass wir lernen zu wandeln, wie man Gott gefällt. Danke, dass du uns das schenkst. Und wir ehren dich dafür. Amen. Amen, Amen. Danke.